Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er wurde in einem Waldstück gefunden. Er lag schon seit Wochen da. Ein Mann aus Afrika, aus einem Flugzeug gefallen, nur mit einem T-Shirt und einer Jeans bekleidet. Ein Verzweifelter, ein überaus Mutiger. Oder war es nur einfach Leichtsinn, dass ihn dieses Schicksal traf? Wer war der Mann? Woher kam er? Und was hat ihn zur Flucht getrieben? Mutmaßungen über einen Flüchtling in der Sendung von Christoph Keller.
Ein Mann fällt vom Himmel.
Ich denke einfach, da ist jemand verzweifelt.
Er fällt aus einem Flugzeug aus dem Fahrwerkskasten, in dem er sich versteckt hat.
In Afrika weiß man vieles von dem, wie meinen, die wissen das vielleicht nicht. Also sie wissen viel über Europa, sie wissen auch viel über die Gefahren dieser Reisen, das wissen die alle.
Ein Mann, etwa 20 Jahre jung, der aufgefunden wird in einem waldigen Tobel nahe der Ortschaft Weislingen im Kanton Zürich.
Mein Gefühl ist, dass er sich dieses Risikos nicht bewusst war.
Die angenommene Fallhöhe betrug etwa 800 Meter über Grund.
Ich persönlich war zunächst natürlich mal sehr erstaunt und auch geschockt, betroffen auch über dieses persönliche Schicksal. Und ich fragte mich natürlich zuerst, was treibt jemand dazu, einen solchen Fluchtweg zu wählen?
Aus dem Tagesanzeiger vom 8. Mai.
Weislingen. Mitte April fanden zwei Frauen in einem Waldabschnitt bei Weislingen die Leiche eines dunkelhäutigen Mannes. Die Zürcher Staatsanwaltschaft vermutet, dass der Mann ein afrikanischer Flüchtling ist, der als blinder Passagier im Schacht eines Flugzeugfahrwerks mitflog. Man geht davon aus, dass er bereits während der Reise erfror und beim Landeanflug in die Tiefe gestürzt ist. Der Leichnam weise Knochenbrüche von Kopf bis Fuß auf, sagt Staatsanwalt Markus Imholz gegenüber dem Tagesanzeiger. Offenbar lag der Mann schon Wochen an der Fundstelle, wenn nicht sogar Monate. Der Verwesungsprozess war bereits in vollem Gange.
Was hat diesen Mann bewogen, in den Fahrwerkskasten eines Flugzeugs zu steigen und so zu versuchen, in die Schweiz zu gelangen? Woher kam er und warum hat er diesen Weg auf sich genommen? Aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 7. Mai.
Die Identität des Mannes steht nicht fest. Damit ist auch völlig unklar, woher er stammen könnte. Lediglich seine dunkle Hautfarbe lässt darauf schließen, dass seine Heimat in Afrika liegt. Gefunden wurde der Tote in der Nähe des Weilers Dettenried, eines ländlichen Orts oberhalb von Weislingen. Der Mann lag etwa 30 bis 50 Meter unterhalb einer Straße im Abhang, nahe einem kleinen Bächlein in Richtung Kolbrunn. Wie Staatsanwalt Markus Imholt ausführte, trug er zwar noch Kleider, doch Hinweise auf seine Person, zum Beispiel ein Reisepass, ließen sich nicht finden. Ohne äußere Erkenntnisse wird es schwierig sein, die Identität des Mannes zu eruieren und seine Angehörigen zu benachrichtigen.
Staatsanwalt Matthias Stambach mit der Untersuchung des Falles beauftragt.
Am Anfang standen wir tatsächlich vor einem Rätsel. Man wird da aufgeboten. Man hört von einem unbekannten Toten, von unbekannter Todesursache. Man geht dorthin und findet in einem Waldtobel, in einer schluchtartigen Umgebung, einen toten Menschen. Die Polizei, der wissenschaftliche Dienst der Polizei, die verschiedensten Leute sind dort ausgerückt und ja, man kommt nicht ganz draus, was ist hier geschehen.
Ein Rätsel am Anfang, sagt er, und
wir sind tatsächlich auch nicht davon ausgegangen, dass hier jemand vom Himmel fiel, so wie es sich nachher herausstellte.
Matthias Stambach, ein Staatsanwalt, der durchaus zugeben kann, dass ihm der Fall nahe geht.
Wir fragten uns, wie kommt er dorthin? Und was hat er für Verletzungen erlitten, dass der hier jetzt da so liegt? Und an diesem Tag war bezeichnenderweise Flugverbot und es hatte keinerlei Flugverkehr. Weshalb wir auch nicht nach oben schauten.
Noch rätselte man aber dann.
Auf diesen Verdacht, dass da tatsächlich ein Mensch vom Himmel gefallen ist, aus einem Flugzeug rausgefallen ist, kam die Polizei einen Tag später, als diese den Fall in ihrer Sitzung besprachen.
Vielleicht hat sich einer der anwesenden Polizeibeamten an den Mann erinnert, der an einem Sonntag im November 1988 in der Nähe von Lauchringen aufgefunden wurde, auch einer, der beim Landeanflug auf Kloten vom Himmel gefallen war. Vielleicht hat man sich daran erinnert, wie der Mann damals aussah, als er im Feld lag. Matthias Stambach.
Am Montag, das heißt am Tag danach, wurde dann nochmals ein Hund, also verschiedenste Suchhunde losgeschickt. Und mit der Idee, dass jemand vom Himmel gefallen ist, haben die Leute auch Feldstecher mitgenommen, um die Baumkronen anzuschauen. Und dabei konnte festgestellt werden, dass an einem Baum insbesondere Äste sehr weit oben abgebrochen sind.
Wenn ein Mensch aus dieser Höhe fällt, aus einer Höhe von etwa 800 Metern, erreichte eine Geschwindigkeit von rund 200 Kilometern pro Stunde.
Wir fanden auch am Boden abgebrochene Äste, einige Meter neben dem Leichnam. Der Förster wurde dann aufgeboten und der stieg dann in die Baumkrone, schnitt die Reste der abgebrochenen Stellen ab und tatsächlich war es wie ein Puzzle. Die Sachen stimmten überein. Und am Boden wiederum, an diesem Ast, konnten Textilteile gefunden werden, welche wiederum von den Kleidern des Verstorbenen stammten.
So ging man vor im Kanton Zürich bei der Untersuchung. Man nahm den Fall nicht auf die leichte Schulter. Man machte sich kundig, wie es aussieht im Innern des Fahrwerks eines Flugzeugs, ob und wie man da hineinkriechen kann und auch, wie groß die Überlebenschancen sind. Ich fragte Daniel Knecht, den stellvertretenden Leiter des Eidgenössischen Büros für Flugunfalluntersuchungen.
Grundsätzlich ist es sicher so, dass nur wenig Platz zur Verfügung steht, aber bei Flugzeugen, die eben typischerweise etwas grösser gebaut sind oder die auch für lange Strecken vorgesehen sind, ist es so, dass unter Umständen im Bereich des Hauptfahrwerks so Platz vorhanden ist für eine Person, wenn sie weiß, wo sie hinkriechen muss. Sie muss das aber entweder schon wissen oder dann einfach klug machen im Moment, wo das Fahrwerk eingefahren wird, dass sie nicht erdrückt wird.
Aufpassen, um nicht erdrückt zu werden, aber dann, wenn man einmal drin ist, wird es erst richtig gefährlich und auswegslos, wenn das Flugzeug steigt und steigt.
Also grundsätzlich mal wird es kalt und die Luft wird immer dünner, man wird also Mühe bekommen zu atmen und es wird auch sicher eben sehr kalt, wenn das Flugzeug auf eine normale Reiseflughöhe von irgendwo 10.000 bis 12.000 Metern über Meer steigt, dann ist es dort oben typischerweise etwa minus 60 Grad kalt und die Luft, die reicht ganz sicher nicht mehr zum Atmen. Sie wird zu einer Bewusstlosigkeit führen, schon ab, ich denke mal, so 7.000, 8.000 Metern wird man sicher langsam bewusstlos.
Für kurze Zeit wäre das eventuell zu überleben, aber
bei einem längeren Aufenthalt, das heißt mehr als vielleicht eine halbe Stunde auf dieser Höhe, ist es sicher so, dass man nachher, auch wenn man wieder absinken würde und wieder genügend Sauerstoff haben würde, dass man dann leider stirbt.
Nicht ohne vorher noch verschiedene seltsame Bewusstseinszustände durchlebt zu haben, sagt Daniel Knecht, der stellvertretende Leiter des Büros für Flugunfalluntersuchungen.
Wenn man nur den Sauerstoffmangel nimmt, dann ist das ein Phänomen, das recht gut erforscht ist, weil es ja auch im normalen Flugbetrieb für Piloten relevant werden kann. Dort ist es so, dass ein teilweiser Sauerstoffmangel zuerst unter Umständen auch zu einer Art Euphorie führen kann, dann zu einer Einschränkung der Wahrnehmung, also man beurteilt die Situation nicht mehr richtig und dann mit der Zeit wird man sicher langsam das Bewusstsein verlieren.
Und wenn man lange, sehr lange oben ist, auf einem Transatlantikflug zum Beispiel, wird man langsam tiefgefroren. Niemand hat ihn bemerkt, als er vom Himmel fiel, niemand, der zufällig hinaufschaute, als die Maschine über der Ortschaft Weislingen das Fahrwerk ausfuhr und ein Körper zu Boden ging. Matthias Stambach, der Staatsanwalt.
Wir waren natürlich am Ende des Winters und man ging dann schon von einem Todeszeitpunkt aus, der einige Wochen zuvor war.
Man fand auf dem Mann eine Banknote der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, ein T-Shirt, Turnschuhe, eine Jeans, eine spezielle Halskette. Die Banknote ließ den Schluss zu, dass der Mann aus einem der Länder kam, in denen der Franc BFAC gilt, also aus Kamerun, Gabon, Äquatorialguinea, Republik Kongo, Tschad und der Zentralafrikanischen Republik. Das T-Shirt kreiste den Radius noch einmal enger ein. Denn das T-Shirt war ein firmeneigenes T-Shirt der Transformation Reef Cameroon. Das Logo der Transformation Reef Cameroon mit einem grünen Baum stand mitten auf dem T-Shirt.
Wir sind einfach mal von diesem T-Shirt ausgegangen mit dieser Aufschrift und haben da dann auch natürlich versucht, ein bisschen zu ermitteln und haben das dann auch als Ansatzpunkt einer Medienmitteilung genommen. Und wir wissen, dass diese Firma, diese Transformation Reef Cameroon, ihren Mitarbeitern entsprechende T-Shirts abgibt, aber wie viele T-Shirts das sind, ob diese T-Shirts dort unten dann irgendwelchen Verwandten oder abgegeben werden oder gar verkauft werden, keine Ahnung.
Ironie der Globalisierung. Der Mann, der vom Himmel fiel, trug das T-Shirt einer Firma, die das Holz liefert für Gartenmöbel, Schiffdecks, Harthölzer allgemein bei uns in Europa. Die Transformation Reef Cameroon, Teil der niederländischen Reef Hout, besitzt in Kamerun 4 Waldschlagkonzessionen, 3 davon im Norden des Landes, eine im Südwesten. Keine der üblen Holzschlagfirmen, die sich um den Wald futieren. Transformation Reef Cameroon hat 2008 für die erste ihrer Waldschlagkonzessionen das FSC-Zertifikat erhalten, das von allen Umweltorganisationen, allen voran dem WWF, unterstützt wird. Ein Film des französischen Fernsehsenders France 3 porträtiert die Transformation Reef Cameroon nachgerade als Beispiel für nachhaltige Waldwirtschaft.
Les abatteurs de l'entreprise hollandaise TRC entrent en action. Ils vont scier un spécimen vieux de 60 ans, un azobé. Son diamètre atteint 90 cm et toutes les précautions ont été prises pour qu'il y ait le moins.
Eine nachhaltige Waldlandwirtschaft, in der es rigorose, unbestechliche Kontrollen gibt.
Ne plus faire n'importe quoi, c'est désormais le souci majeur de l'État camerounais.
Hat unser Mann also bei der Transformation Reef Cameroon gearbeitet? War er einer der Männer, die Tag für Tag in den Wald gehen, um Holz zu schlagen? Oder hat er in einer der Sägereien gearbeitet, in Kumba vielleicht oder in Douala? Man trägt bei der Transformation Reef Cameroon in den Sägewerken orangefarbene Overalls, das T-Shirt ist vielleicht eher ein Giveaway, ein Werbegeschenk der Firma. Und es kann gut sein, dass es en gros oder als Einzelstück auf den Märkten von Douala, von Yaoundé, von Kumba verkauft wurde, dass unser Mann es gekauft hat, weil ihm der Baum im Grün auf der Brustseite so gut gefiel. Und was ist mit der Jeans? Die Jeans ist eine Hose der Marke Bright Jeans, eine Marke im mittleren Preissegment, die in fast alle europäischen Länder verkauft wird, auch in die USA, in Suriname und in Curaçao. Die Jeans, auf der Webseite mit dumpfen Basstönen beworben, haben wohl ihre Reise von Europa nach Afrika und zurück gemacht, von einer Altkleidersammlung irgendwo zwischen St. Petersburg, Athen, Lissabon und Brest auf einen afrikanischen Markt, wo sie keineswegs gratis abgegeben, sondern gegen bares Geld verkauft wurden. Auch von den Jeans her also keinerlei besondere Hinweise darauf, woher der Mann genau stammen könnte. Bleibt der Schmuck, den er trug.
Also ein Kunstobjekt würde ich dieses, wie will ich es nennen, Ding, nenne ich es einmal so, wie es auf diesem Farbausdruck mir erscheint. Als Kunstobjekt möchte ich dieses Ding nicht nennen.
Bernhard Gardi, Ethnologe, langjähriger Kurator für Afrika am Museum für Völkerkunde in Basel, hat ein Farbfoto der Kette, die der Mann um den Hals trug, vor sich liegen. Kein Schmuck, sagt er, eher ein Amulett, aber auch keines, wie ihn Muslime tragen, in Westafrika zum Beispiel.
Marabu, also der islamisch Wissende, der Weise, der Gelehrte im Dorf, im Quartier der Stadt, zu dem gehen die Menschen und lassen sich was auf ein Papier schreiben. Das wird dann zusammengefaltet, in Leder, in Karton eingewickelt mit einem weißen Baumwollfaden und dann in Leder eingebunden und dann eben getragen, um den Hals, am Oberarm, um die Hüfte als Schutz.
Bernard Gardi bekräftigt:
Was ich hier sehe, das hat nichts, also wirklich nichts mit dieser Art islamischem Amulett, wie wir es aus Afrika südlich der Sahara kennen, zu tun.
ein Bänzel wie ein Schnürsenkel durch zwei schwarze Metallteile oder Steine geführt, dazwischen zwei Kugeln, Samenkapseln.
Das sieht wie zwei kleine, sehr dunkelschwarze Steine aus und durch beide diese beiden dunkelschwarzen Steine führen je zwei Löcher und eben durch diese Löcher wird dann der Schurim oder Bändel oder was immer es ist, die Schnur, durchgezogen. An sich fein, klein und hübsch, aber in einer Art und Weise, wie ich es in meiner doch über 20-jährigen Museumserfahrung in den Sammlungsmagazinen nie bewusst gesehen hätte.
Als ob der Mann, der vom Himmel fiel, nur sehr sparsame Spuren hätte legen wollen zu seiner Herkunft, als ob er es allen hätte schwer machen wollen. Matthias Stambach, der Staatsanwalt unter anderem, den ich fragte, ob ihn das Schicksal dieses Mannes betroffen mache.
Ja, weil für mich steckt eine Geschichte dahinter. Es ist ja nicht so, dass ein Mensch einfach in ein Flugzeug steigt, im Wissen darum, dass die Überlebenschance sehr, sehr, sehr klein ist. Und ich gehe davon aus, dass dieser junge Mensch irgendwie Verwandte hat, Eltern, Geschwister. Und ich finde, die haben schon Anspruch zu wissen, was mit ihrem Bruder oder mit ihrem Sohn geschehen ist.
So viel lässt sich aussagen. Der Mann, 20 bis 25 Jahre alt, vermutlich aus Kamerun stammend, vermutlich da er kein muslimisches Amulett für die gefährliche Reise trug, vermutlich christlicher Konfession, also einer aus dem christlich geprägten Süden Kameruns, vielleicht in Verbindung zu setzen mit einem Holzschlagkonzern namens Transformation Reef Kamerun. Und wenn das alles zutrifft, dann wäre der Mann vermutlich aus einer Maschine der Swiss gefallen, vermutlich aus einem Airbus A330 Kurs LX275 von Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns, über Douala geflogen, Ankunft in Zürich um 21 Uhr, als es schon dunkel war, damals, als der Mann vom Himmel fiel. Aber wer war er? Wer vermisst ihn? Wo fehlt er? Wer sind die Freunde, die sich wundern, dass er nicht mehr da ist? Matthias Stambach.
Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Vermisstmeldung in gewissen Ländern in Afrika vielleicht anders von den Behörden aufgenommen wird als bei uns. Wenn bei uns eine Vermisstmeldung eingeht, ja, dann geschieht normalerweise einiges. Man klärt einiges ab und ja, ich weiß nicht, wie es das in Afrika geht.
Ein Medienkommuniqué dann von Mitte Mai.
Die Staatsanwaltschaft 4 für Gewaltdelikte und die Kantonspolizei Zürich teilen mit, die Identität des Verstorbenen und dessen Herkunftsland sind nach wie vor ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft 4 des Kantons Zürich und die Kantonspolizei Zürich gelangen mit einem gezielten Aufruf und Bildern von Kleidungs- und Schmuckstücken des Mannes an die Öffentlichkeit, insbesondere interessiert, wer kann Angaben über die Herkunft des T-Shirts oder der Jeanshose machen, wer kann Angaben zur Halskette machen.
Aber es meldete sich niemand, auch niemand von der afrikanischen Community in der Schweiz. Warum, fragte ich Matthias Stambach.
Kann mir das auch nicht näher erklären. Also wenn er erwartet worden wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass eine entsprechende Meldung eventuell eingegangen ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese afrikanische Community nicht unbedingt gerne mit Behörden zusammenarbeitet.
So viel ist sicher. Der Mann war ein Einzeltäter, eine Schlepperorganisation, hätte nie zu diesem Fluchtweg geraten, sagt Christoph Gürschow, Leiter Migrationsdesk beim Bundesamt für Migration.
Schlepper leben ja auch davon, dass sie Erfolg haben und dass das Geschäft weiterläuft. Salopp gesagt.
Also ist es undenkbar, dass man ihm zu diesem Fluchtweg geraten haben mag. Möglich aber, dass der Mann abkürzen wollte.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Verzweiflungsakt gewesen ist, sondern dass der einfach die Idee gehabt hat, damit könnte es klappen. Damit kommt man an allem vorbei, es geht schnell, man braucht keinen Schlepper zu schmieren, es geht ohne Geld.
An allem vorbeikommen, wie Christoph Gürschow vom Bundesamt für Migration sagt, vorbei vor allem an der Barriere, die seit dem Abkommen zwischen Italien und Libyen vor rund einem Jahr im Mittelmeer besteht.
Das zentrale Mittelmeer, das Gebiet zwischen Italien und Libyen, ist im Moment wird gut überwacht. Libyen und Italien kooperieren. Man kann sagen, dass die Migrationsroute übers zentrale Mittelmeer faktisch zum Erliegen gekommen ist. dort durchkommen kaum mehr Leute nach Europa. Waren es früher Tausende pro Monat, sind es jetzt vielleicht noch 100.
Mag sein, dass er erfahren hat, wie es auf diesem Meer zugeht zurzeit. In der Schilderung von Adrian Hauser, dem Pressesprecher der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
Das sieht man ja in den Medien, dass die Flucht über den Land- und Seeweg immer schwieriger wird. Seit 2009 sind zum Beispiel über 500 Bootsflüchtlinge gestorben. Die Problematik ist eigentlich die, dass ihnen niemand hilft oder niemand helfen will, wenn sie auf offener See herumtreiben, vielleicht ohne Treibstoff, ohne Nahrung. Die Länder, die streiten sich um Zuständigkeiten. Fischer, welche Flüchtlinge retten, denen droht ein Prozess wegen Beihilfe zu illegaler Einreise.
Mag sein, dass er das alles erfahren hat, unser Mann.
Und es so nachzuvollziehen ist, welche Gründe diesen Mann in diese Not trieben, eben einen solch unsicheren und sehr gefährlichen Weg zu wählen.
Einen unsicheren, einen gefährlichen, einen eigentlich unmöglichen Weg. Vielleicht hat er auch gewusst von den Praktiken der Schlepper.
Auf dem Landweg gibt es oft auch Schlepper, die den Personen die Pässe zum Beispiel abnehmen, die ihnen Geld abnehmen, die sie zum Teil sogar auch falsch informieren, was sie hier sagen müssen, um einen Aufenthaltsstatus zu erlangen.
Alles Gründe, die dafür sprechen, dass man es auf eigene Faust versucht. Oder hat der Mann, wenn er denn aus Kamerun kam, einfach zu wenige Ansprechpartner gehabt, zu wenige, die ihm hätten Tipps geben können, weil sie wissen, wie es geht. Denn es sind ja nur wenige aus Kamerun, die in die Schweiz kommen, sagt Christoph Gürschow vom Bundesamt für Migration.
Kamerun haben wir im Moment eigentlich relativ wenige Asylsuchende, etwa so um 60 bis 70 pro Jahr.
Und die haben ebenso wenig Chancen auf Asyl oder sonstigen Aufenthalt wie die vielen, die aus Nigeria einreisen, auf direktem Weg oder über ein Drittland mit deutlich über 100 Asylsuchenden pro Monat.
Im Moment dauert ein Verfahren, bis der Entscheid gefällt wird, etwa 3 Monate. Danach hängt einer davon ab, ob diese Personen zu einer freiwilligen Rückkehr mit Rückkehrhilfe bereit sind, ob es eine Begleitung am Flughafen braucht oder eine Begleitung bis ins Heimatland.
Auf jeden Fall zurück, außer man taucht ab.
Eine Mehrheit wird wahrscheinlich abtauchen, ja.
Das vielleicht hat der Mann, der dann vom Himmel fiel, nicht bedacht. Er hat nicht bedacht, wie schwierig es sein würde, hier zu bleiben in der Schweiz. Adrian Hauser von der Flüchtlingshilfe.
Die meisten werden wieder ausgewiesen. Also da hatten wir gerade kürzlich auch ein erschreckendes Beispiel von einer Zwangsausschaffung, wo eine Person dabei gestorben ist.
Oder war er so verzweifelt, dass er alle Warnungen in den Wind schlug, weil er einer derjenigen war, der keinen Ausweg mehr sah?
Diese Leute haben wenig bis gar nichts, oder? Und dann haben sie hier vielleicht die Chance, während 2-3 Monaten ein bisschen Geld zu verdienen. Und dieses bisschen Geld hier ist sehr viel wert im Heimatland, oder? Also sagen sich vielleicht statt hier, wo ich bin, wo ich nichts habe, statt hier zu darben, versuche ich es, bleibe eine gewisse Zeit im Ausland und komme mit halbwegs gefüllten Taschen wieder zurück.
Da steigt einer in den Fahrwerkskasten eines Airbus A300 mit seinen Leitungen, Hebeln, Verkabelungen, der Hydraulik, steigt hinein in diese kleine technische Kammer, wie ein Vorbote jener Welt des Reichtums, in die man sich sehnt. Aus der Zürichsee-Zeitung vom 26. Mai.
Wenn auch in Zukunft keine Hinweise auf die Identität des toten Mannes eingehen, müssen die Behörden entscheiden, was mit dem Leichnam passieren wird. Dafür zuständig ist die Zürcher Gesundheitsdirektion.
Matthias Stambach, der Staatsanwalt.
Der Mensch, der Verstorbene, liegt in Nordheim und wir haben ihn in dem Sinn noch nicht freigegeben, weil wir immer noch hoffen, dass wir eventuell noch was in Erfahrung bringen könnten.
Aber Matthias Stambach hat sich über das einzuschlagende Verfahren schon mal kundig gemacht.
Ich wurde dabei verwiesen vom Zivilstandsamt bzw. an ein Gemeindeamt. Das Gemeindeamt sagte, nein, das sind nicht wir, die da näher Bescheid wissen. Und ich gelangte dann an die Gesundheitsdirektion. Diese wiederum teilte mir dann mit, dass die Gemeinde, in welcher der Verstorbene aufgefunden wurde, zuständig ist für die Beerdigung und auch die Art, wie damit umgegangen wird mit dem Leichnam. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine Erdbestattung stattfindet, da unklar ist, welcher Religion der Mensch angehörte.
In Weißlingen also wird er voraussichtlich bestattet, der Mann, der vom Himmel fiel. In Weißlingen, der beschaulichen Gemeinde unter der Anflugschneise zur Piste 28 des Flughafen Kloten, 3.165 Einwohner, davon 248 Ausländer, der Steuerfuß beträgt 111%. Wann genau wird er bestattet?
Ich werde jetzt sicherlich noch zuwarten, bis wir das definitive Ergebnis, das sogenannte Obduktionsgutachten haben, bis die Polizei weitere Berichte abgeliefert hat und wenn dann im Moment das Zwischenergebnis feststeht, die Identität kann nicht geklärt werden, es handelt sich weiterhin um einen unbekannten Toten, dann ist für mich an sich der Fall definitiv abgeschlossen.
Und dann kommt er nach Weißlingen, unser Mann. Nach Weißlingen, wo es heißt, in Artikel 11 der Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen, für die Bestattung von nicht in Weißlingen wohnhaft gewesenen Personen bedürfe es der Bewilligung des Friedhofsvorstehers und es müssten sämtliche Bestattungskosten zuzüglich einer Grabplatzgebühr entrichtet werden. Auch könne für Auswärtige die Sicherstellung des Grabunterhaltes für die gesamte Ruhezeit verlangt werden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.